Wir sind anderswo, der Podcast. Mit unserem Magazin Anderswo und dem Online-Reiseportal inspirieren wir seit vielen Jahren Menschen zu nachhaltigem Reisen. In unserem Podcast treffen wir Menschen, die sich für klimafreundliches Reisen engagieren. Wir möchten wissen, was bedeutet nachhaltiger Tourismus für sie und was motiviert sie zu ihrem Engagement? Das ist ihre Geschichte.
Tervetula. Also hallo und herzlich willkommen.
Ja, mit diesem Gruß auf Finnisch auch von mir herzlich willkommen zum Anderswo-Podcast. In dieser Folge verschlägt es uns also ins Land der tausend Seen und endlosen Wälder, nach Finnland. Finnland hat eine geringe Bevölkerungsdichte, dafür ist es geprägt von unberührter Natur, in der sich Einheimische wie Urlauber frei bewegen dürfen. In dem jährlich erscheinenden World Happiness Report ist Finnland zum sage und schreibe 8. Mal in Folge zum Glückweltmeister gekürt worden. Ja, da sind wir natürlich neugierig geworden und haben uns gefragt, ob man im Urlaub Glück von den Finnen lernen kann, wie nachhaltig Reisen in Finnland funktioniert und ob das eine mit dem anderen vielleicht sogar zusammenhängt. Und wer könnte uns besser dazu Auskunft geben als ein Reiseleiter, der sowohl die deutsche als auch die finnische Kultur gut kennt und außerdem viel von Gesundheit, Sport und Ernährung versteht. Jörn Berchem ist freiberuflicher Outdoor-Trainer und Gesundheitscoach und führt seit einigen Jahren Reisegruppen durch Finnland. Herzlich willkommen, Jörn Berchem.
Ja, vielen Dank.
Ja, Jörn, bevor wir zu meinen Fragen kommen, greifen wir nochmal offene Fragen aus der letzten Folge auf. Und zwar darf jeder Podcast-Gast hier dem Nächsten eine Frage stellen. Und diese Frage kommt von Dennis Klein von Waldzeit in Thüringen. Und die Frage schlägt tatsächlich so einen Bogen auch schon wieder zum Thema Glück, über das wir auch heute sprechen wollen. Dennis möchte wissen.
Also ich zitiere hier Nietzsche, und wer ein Warum im Leben hat, der erträgt fast jedes Wie. Und ich würde gerne von dem nächsten Podcast Menschen wissen, was ist dein Warum?
Ja, das ist natürlich eine sehr tiefgehende Frage. Ich würde das natürlich jetzt gerne auch nutzen, um vielleicht direkt auf die heutige Folge den Schwenk zu machen und vielleicht die Frage beantworten, warum ich so gerne in der Natur bin, warum ich auch so gerne nach Finnland reise und warum mich dieses Land fasziniert. Vieles ist in deiner kleinen Ankündigung schon reingerutscht. Aber warum mache ich das, was ich mache? Ich behaupte einfach mal, das ist der beste Job, den ich mir vorstellen kann, weil er auf der einen Seite egoistisch gesagt, draußen in der Natur stattfindet und ich mich selber dort aufhalten darf und nicht gezwungen bin, jeden Tag 8 Stunden am Schreibtisch zu sitzen. Und zum anderen ist es einfach eine super schöne Art und Weise, Menschen, die vielleicht weniger oft draußen sind oder weniger oft in Finnland sind, die Chance zu haben, diesen Menschen auch ja dieses Glück, dieses Naturglück auch näher bringen zu dürfen. Und das ist so ein bisschen mein Warum oder mein Antrieb, warum ich das würde ich schon sagen, so viel Energie und Leidenschaft so viele Jahre schon mache. Kurz gesagt, die Natur ist mein Antrieb.
Sehr schön, da sind wir nämlich schon mitten in deinem Tätigkeitsfeld, nachdem ich dich gerne auch noch fragen würde. Ich habe es im Intro sehr salopp gesagt, Gesundheitscoach, das trifft die Sache vielleicht so, naja, da kann man sich ja vieles drunter vorstellen. Aber Reiseleiter, Outdoor-Trainer, sicherlich eine gemeinsame Klammer mit der Natur, aber beschreib doch mal, was du so machst und wie so dein Arbeitsalltag aussieht.
Ja, das ist vollkommen richtig. Also ich habe irgendwann mal Ernährung und Sport studiert. Und das ist natürlich der Grundstein, um auch irgendwie in dem Gesundheitsbereich arbeiten zu können und zu wollen. Und ich habe schon seit dem Studium angefangen, dann auch ja Maßnahmen im Rahmen vom betrieblichen Gesundheitsmanagement durchzuführen. Das sind dann viele Messungen im Gesundheitsbereich oder Vorträge, die man hält, beziehungsweise auch dann direkt Sport am Arbeitsplatz zu machen. Ich bin dann auch schon relativ schnell dann auch in den Outdoor-Bereich gekommen. Auch schon seit mittlerweile 13 Jahren arbeite ich eben auch als Hochseilgartentrainer, Outdoor-Trainer und führe sowohl Firmengruppen, Erwachsenengruppen in Teambuilding-Maßnahmen oder eben dann auch Kindergruppen, Erlebnis- oder waldpädagogische Programme mit Schulklassen, mit Kindern und mittlerweile auch schon seit 8 Jahren dann eben als Wanderreiseleiter fast ausschließlich in Finnland unterwegs und in der Tat sehr abwechslungsreich. Aber das ist das, was mir auch so gefällt und was meinen Arbeitsalltag auch so abwechslungsreich und spannend macht.
Wie beeinflusst denn dein Hintergrund deine Tätigkeit als Reiseleiter? Hat das einen bestimmten Einfluss dann, wie du die Gruppen führst durch Finnland? Was würdest du sagen?
Das ist so ein bisschen die Frage des Anfangs. Beeinflusst jetzt meine Tätigkeit als Reiseleiter die Art und Weise, wie ich Gruppen führe? Oder ist es umgekehrt, dass eine Persönlichkeit oder ein Charakter maßgeblich dazu schon beiträgt, um dann auch irgendwo gut Gruppen führen zu können? Ich glaube, was mir persönlich geholfen hat, ist der frühe Start in den Job, würde ich sagen. Also ich habe ja, wie gesagt, vor 13 Jahren schon als Outdoor-Trainer angefangen, um eben Tagesgruppen durch den deutschen Wald zu führen. Und da lernt man schon die grundlegenden Fähigkeiten, die wichtig sind, um später dann auch Gruppen dann 8 bis 10 Tage durch den finnischen Wald zu führen. Also ich würde eher sagen, das ist eine Mischung aus Charaktereigenschaft und viel Erfahrung. Ich glaube, ich würde es eher so rum sagen und nicht unbedingt, dass der Reiseleiter oder die Tätigkeit als Reiseleiter dann dazu führt, dass man Gruppen führen kann.
Wenn du jetzt so viel unterwegs bist, verreist du überhaupt noch privat?
Ja, das ist natürlich die Frage, die bekomme ich öfters gestellt. Natürlich ist man auch privat reiselustig und reist gerne, aber ich muss zugeben, wenn man so viel unterwegs ist, dann, also gerade nach der entweder langen Wintersaison oder nach der langen Sommersaison, dann ist man erstmal froh, wieder zu Hause zu sein und auch mal ein paar Tage nichts zu machen oder also nicht noch die nächste Reise direkt im Anschluss zu machen. Nein, aber ich reise privat, genau, also sowohl mit einem großen Freundeskreis einmal im Jahr und mit meiner Freundin einmal im Jahr. Und dann kommen auch noch kleinere Wochenendtrips natürlich auch dazu. Wobei ich auch sagen muss, wenn man schon beruflich viel unterwegs ist, dann reichen einem auch manchmal dann die kleinen Reisen innerhalb Deutschlands. Da muss es dann nicht mehr so weit weggehen.
Du bist ja jetzt tätig für einen, also freiberuflich tätig für einen Reiseveranstalter, der sich auch viel in der Nachhaltigkeit unterwegs ist und sich da sehr bemüht. Wie wichtig ist Nachhaltigkeit für dich oder auch nachhaltiger Tourismus?
Ja, das sind natürlich zwei Fragen, die ich gerne vielleicht auch ein bisschen unterscheiden würde. Zum einen, wie wichtig ist mir persönlich Nachhaltigkeit und was zähle ich alles darunter? Und dann auch vielleicht aber auch die Frage eben mit dem Tourismus. Ist natürlich ein großes Feld und die Frage ist natürlich auch immer, wie man den Begriff für sich persönlich definiert. Und nachhaltig sollte im Prinzip alles sein, weil ja alles von langer Lebensdauer sein sollte. Und wenn wir irgendwann nicht mehr nachhaltig sein würden, dann würde alles sehr schnell nicht mehr so funktionieren. Daraufhin würde ich antworten, dass für mich persönlich die Nachhaltigkeit in dem Sinne wichtig ist, dass ich darauf achte, mir erstmal gezielt zu überlegen, was ich eigentlich brauche und demnach meinen Konsum versuche, so minimalistisch wie möglich zu halten und die Sachen auch so lange wie möglich zu benutzen. Natürlich gibt es viele Kleinigkeiten, die ich da in meinen Alltag integriert habe. Ich versuche ein bisschen auf Fleisch zu verzichten. Ich habe meinen Konsum relativ minimiert und versucht, die Sachen so lang wie möglich zu behalten. Man versucht, ein bisschen auf Plastik zu verzichten. Das sind, sage ich mal, Kleinigkeiten, die man auch im Alltag integrieren kann. Thema Reisen ist natürlich spannend, weil zum einen die Frage gerechtfertigt ist, ab wann Reisen nachhaltig sein kann und wann nicht mehr. Und theoretisch ist jede Art von Reisen erstmal ein Konsum des Reiselands. Daher würde ich trotzdem sagen, obwohl das erstmal ein Nehmen ist, kann man natürlich auf vielen Wegen versuchen, das nachhaltiger zu gestalten. Es gibt natürlich Möglichkeiten, erdgebunden anzureisen, auf Flugzeug zu verzichten, die Bahn in Anspruch zu nehmen. Es gibt die Möglichkeit, dann eben auch bei der Auswahl der Hotels darauf zu achten, dass es vielleicht kleinere Hotels sind, die familiengeführt sind, die Wert drauf legen, regionale Produkte einzukaufen, dass die Transportwege so kurz wie möglich sind. Also da gibt es schon viele Möglichkeiten, darauf zu achten.
Würdest du denn sagen, dass es in Finnland strukturell ein bisschen einfacher ist, nachhaltigen Urlaub zu machen, als vielleicht in anderen europäischen Ländern?
Ja, erstmal vielleicht grundsätzlich darüber, Finnland ist ein Reiseziel, in dem viele Menschen fahren wollen oder auch fliegen wollen, die an der Natur interessiert sind. Das heißt, Finnland hat generell ein Interesse, die Natur so intakt wie möglich zu behalten, um eben auch die Artenvielfalt zu gewährleisten, um die Leute, die eben nach Finnland reisen, auch denen das bieten zu können, was die Gäste haben und sehen wollen. Und das ist natürlich die Wildnis und die Natur. Deswegen würde ich sagen, hat da Finnland schon mal vielleicht ein größeres Interesse als vielleicht andere Länder. Und mir persönlich ist schon auch aufgefallen, dass es einem zumindest versucht wird, leicht zu machen, auch nachhaltiger durchs Land zu reisen. Also das Netzwerk an Nachtzügen ist relativ gut. Die Verbindungen auch in abgelegene Gebiete durch Fernbusse ist sehr gut. Also ich würde schon unterm Strich sagen, dass Finnland versucht, den nachhaltigen Tourismus dann auch irgendwie zu fördern oder auch überhaupt erstmal möglich zu machen.
Merkst du denn durch diesen Klimawandel, da sagt man ja, dass die Leute immer lieber oder mehr den Norden wieder für sich entdecken, da gibt es dieses Trendstichwort im Tourismus, Coolcation, dass es da einen Zuwachs gibt an Tourismus in Finnland und wie viel Tourismus verträgt Finnland dann eigentlich, um noch das zu sein, was es auch ist?
Ja, jetzt muss ich natürlich aufpassen, was ich sage, weil ich bin natürlich auf der einen Seite Finnland-Fan und mache natürlich auch sehr, sehr gerne Werbung für Finnland. Auf der anderen Seite stehe ich auch oft an schönen Plätzen in der Natur in Finnland und da muss man auch sagen, dann steht man am Sandstrand im Sommer, hat einen glasklaren See vor sich und es ist 27 Grad und man steht da dort alleine oder eben dann dort mit seiner Reisegruppe. Und dann gibt es oft die Momente, wo dann auch entweder von mir oder auch von Reisengästen dann sagen, ja, wer will eigentlich noch irgendwie nach Südeuropa, wenn doch hier eigentlich schönster Badestrand mit klarem Wasser ist. Und das sind aber auch dann wieder Momente, es ist vielleicht aber auch deswegen nur so schön, weil es eben auch nicht so überfüllt ist. Und also mir ist auf jeden Fall aufgefallen, dass es schon einige Hotels gibt einige größere Resorts, die sehr stark expandieren und natürlich den Tourismus stärker an sich ziehen. Und ich auch dann selber immer Gedanken habe oder auch den Leuten teilweise vor Ort auch wirklich sage, dass sie aufpassen sollen, dass auch dann der Charme dessen, warum Leute nach Finnland kommen, nicht verloren geht, wenn es irgendwann zu überfüllt ist. Ich muss sagen, noch habe ich das Gefühl, dass trotz des wachsenden Tourismus in den Norden oder auch nach Finnland, den ich auch beobachte, dass es noch so ist, dass es nicht überfüllt ist und dass es zumindest die Hotels, die ich kennengelernt habe, weitestgehend verstanden haben und wissen, dass sie da eine Balance finden müssen, dass die Hotels nicht übermäßig groß werden und überfüllt werden.
Und zum anderen habe ich ja gehört, dass im Wintertourismus auch immer mehr der Trend kommt, einmal hinzufliegen nach Lappland, ein verlängertes Wochenende, ein bisschen Ski zu fahren und wieder zurückzufliegen. Im freien Marktwirtschaft sicherlich politisch nicht völlig steuerbar, aber sagen wir mal, was der Tourismus in Finnland schon gut macht, ist, wenn man auf die Webseite geht, dass sehr viel von nachhaltigem Tourismus und diese Angebote ja in den Vordergrund gestellt werden und in den Schaukasten gestellt werden. Und da hoffen wir natürlich, dass die Besucherströme natürlich auch ein bisschen lenken kann und dass es vielleicht auch Besucher anzieht, die das zu schätzen wissen, was man dort vorfindet. Was mich jetzt auf die nächste Frage bringt, und zwar gibt es in Finnland ja das Jedermannsrecht. Das heißt, erklärst du uns, was das bedeutet und ob es vielleicht auch manchmal Missverständnisse gibt von Touristen, was das Jedermannsrecht bedeutet?
Ja, Jedermannsrecht gibt es nicht nur in Finnland, gibt es auch in anderen Ländern. Genau, es bedeutet eigentlich, dass man den Wald und die Natur, also dass jeder Mann das Recht hat, die Natur und den Wald für sich auch zu nutzen. Erstmal in welcher Art auch immer. Also ich darf auch sowohl durch staatlichen oder auch privaten Wald erstmal wandern. Ich darf dann auch dort Beeren oder Pilze sammeln. Ich dürfte auch mit einem Pferd durchreiten, wenn ich eins hätte. Also ich darf erstmal die Wälder, sage ich mal, so nutzen. Ich darf eben auch zelten und dort übernachten, ohne auch nach einer Genehmigung oder Ähnlichem zu fragen. Und darf zum Beispiel auch Feuer machen, wenn keine Waldbrandgefahr ist. Beziehungsweise Feuer ist aber nochmal ein schwierigeres Thema. Das stimmt so nicht ganz. Es kommt immer drauf an, wo man sich dann auch befindet. Beziehungsweise würde ich die Einschränkung auch machen, dass das Jedermannsrecht natürlich nicht im Nationalpark zählt. Da gibt es nochmal, ich sag mal, ähnliche Rechte, die es auch in Deutschland gibt, dass man auch auf den Wegen bleiben soll, dass in den Nationalparks es nur erlaubt ist, zu zelten und zu campieren, wo es auch extra dafür vorgesehen ist. Und dort eben Feuer nur an den Feuerstellen gemacht wird. Natürlich immer unter der Voraussetzung, dass es keine Waldbrandgefahr ist. Und so gibt es natürlich in den Nationalparks Einschränkungen oder sage ich mal, dass das Jedermanns Recht, so wie wir es eigentlich auch in Deutschland kennen. Aber darüber hinaus bietet eben eigentlich das Jedermanns Recht die Möglichkeit, unabhängig von den Nationalparks sich viel freier in den Wäldern aufzuhalten, als wir es in Deutschland gewöhnt sind. Da gibt es aber natürlich auch die Ausnahme oder das Missverständnis, man soll nicht lange an einem Fleck bleiben. Also man soll sein Zelt jetzt nicht eine Woche lang irgendwo aufstellen und dort dann Urlaub machen. Auch in den Schutzhütten sind die Übernachtungen dann auf 2 Tage limitiert. Und genauso mit dem Pflücken und Sammeln von Beeren oder Essbaren muss man auch aufpassen, dass es nicht ausgenutzt wird. Aber solange man für sich selber was sammelt, ist das alles erlaubt und rechtlich im Jedermannsrecht dann auch geregelt.
Als wir zum ersten Mal telefoniert haben, da hast du zu mir gesagt, Finnland passt zu mir. Was hast du damit gemeint?
Ja, ich glaube, das ist so eine, das war so ein bisschen, also ich würde mich selber als Finnland-Fan bezeichnen. Und das kam natürlich jetzt nicht so, dass ich schon als Kind irgendwann rumgelaufen bin und gedacht habe, oh, ich muss nach Finnland und ich muss ehrlich sagen, ich kannte Finnland auch bis vor 8 Jahren gar nicht so gut. Als ich dann als Reiseleiter angefangen habe zu arbeiten, ging dann meine erste Reise auch nach Finnland und da habe ich dann das erste Mal auch gemerkt, mir geht's hier gut. Und das war vielleicht schon der erste Moment, wo ich dann das Gefühl hatte, das passt vielleicht zu mir. Aber jetzt nach 8 Jahren, die ich jetzt eben auch schon regelmäßig Finnland auch eben besuche und schon viele Einblicke hatte, würde ich noch mehr das unterstreichen, dass das zu mir passt. Ich bin, glaube ich, ein recht ruhiger Mensch, der einfach gerne draußen ist und der auch die Stille und Ruhe auch genießt und einfach auch glücklich und zufrieden ist, wenn man gute Luft zum Atmen hat und gutes Wasser zum Trinken. Und das findet man in Finnland reichlich. Also man findet tolle Wildnis, tolle Wälder. Auch wenn ich nach einer Wanderung in Finnland noch vorm Abendessen mal ein bisschen Zeit habe, noch 1, 2 Stunden, dann gehe ich auch gerne allein noch mal los. Und entweder nehme ich mir ein Kanu oder gehe noch mal einfach in den Wald, so ohne Ziel. Und wenn man dann alleine mal im Wald unterwegs ist, dann weiß ich, kann ich regenerieren, da fühle ich mich wohl. Das gibt mir auch irgendwie eine Art Sicherheit. Und das habe ich in Deutschland aber auch, muss ich sagen. Also wenn es mal irgendwie zu stressig ist oder wenn es wenn ich das Gefühl habe, ich brauche mal irgendwie einen freien Kopf, dann gehe ich in den Wald und dann geht es mir wieder gut. Und deswegen würde ich schon, bleibe ich dabei. Also Finnland passt zu mir. Also ich mag die Landschaft, mag die Natur und kann mich auch ein bisschen mit der Mentalität der Menschen auch ein bisschen identifizieren. Von daher, das ist eine lange Antwort auf die Frage, ja, das passt zu mir.
Wenn du jetzt Gruppen durch Finnland führst, gibt es denn etwas, was du gerne dir wünschen würdest, was du den Menschen vermittelst, wenn sie vielleicht dann im Wald stehen oder vielleicht dann auch im besten Fall nach Hause gehen und sagen, das habe ich mitgenommen?
Ich erzähle natürlich unheimlich viel. Ist ja mein Job als Reiseleiter, also viel über Land und Leute. Wobei ich auch sagen muss, ich versuche es natürlich auch jetzt nicht stundenlang Monologe zu halten, sondern immer mal, wenn man was Interessantes sieht und in der Natur findet, dann auch darüber was zu erzählen. Das gehört auf jeden Fall dazu. Natürlich auch, wenn sie es thematisch passt, dann auch gerne was über Geschichte oder ein bisschen trockenere Themen. Was mir besonders wichtig ist, ich glaube, der Unterschied, wenn man nach Finnland reist, im Vergleich vielleicht zu den Alpen. In den Alpen hat man oft, man möchte auf den Gipfel steigen. Das heißt, da steht vielleicht, ich kann es natürlich jetzt nicht pauschal für alle Menschen sagen, aber steht vielleicht oder oftmals dann auch ein bisschen der sportliche Ehrgeiz vielleicht im Vordergrund. Und in Finnland gibt es das zwar je nachdem, wo man ist, auch, dass es Fjells gibt mit einem Gipfel, auf den man natürlich drauf möchte, weil man dort eine schöne Aussicht hat. Aber ich würde grundsätzlich sagen, dass der größte Unterschied, den man in Finnland feststellt, ist einfach, dass man in irgendeiner Art und Weise natürlich ein Ziel hat, wie zum Beispiel jetzt die 7 oder 10 Kilometer zu wandern, dass man aber nicht so sich vielleicht innerlich getrieben fühlt, jetzt irgendwie nur den sportlichen Aspekt im Vordergrund zu haben. Und das fällt natürlich nicht immer leicht, mir selber auch nicht, weil ich auch sehr sportlich bin und irgendwann mal Sport studiert habe. Aber ich glaube, das ist was, was viele feststellen, die nach Finnland reisen, dass man ein bisschen entschleunigt und dass man auch sich wohlfühlen kann und Spaß haben kann, auch ein bisschen langsamer die Wanderwege vielleicht zu laufen. Das ist vielleicht was ich sagen würde, das ist mir dann nochmal neben all den ganzen Infos, die ich natürlich über Finnland weitergebe, dass das mich freuen würde, wenn die Leute nach Hause kommen und dann einfach die, ich nenne es mal die Stimmung der Natur mit nach Hause genommen haben.
Ja, wir haben es ja schon die ganze Zeit ein bisschen umkreist, das Thema Glück. Redet man nämlich in Deutschland über Finnland, fällt dieses Stichwort ganz schnell, weil es in den Medien sehr präsent ist, dass Finnland zum 8. Mal Glücksweltmeister ist. Ja, und wenn ich mir dann, ich war noch nie in Finnland, und wenn ich mir dann aber finnische Filme anschaue, ja, und die Grundstimmung da drin, dann fällt mir das so ein bisschen schwer übereinander zu bringen. Entspricht nicht so ganz meiner Vorstellung von Glück, was ich dann sehe. Was ist dran an dieser Fama vom glücklichsten Land der Welt? Und erlebst du die Finnen glücklicher als die Deutschen?
Ja, also den Widerspruch, den sieht und hört man immer wieder, auch in Finnland natürlich. Also die Finnen fragen sich manchmal selbst, das gibt's ja gar nicht, warum sollen wir denn jetzt dieses Jahr schon wieder die glücklichsten Menschen der Welt sein? Also den Widerspruch gibt's und genau, es sind nicht nur Filme, es sind natürlich auch Bücher oder sämtliche andere Kunst in Finnland, die natürlich irgendwie ein bisschen düster behaftet ist und hat natürlich auch mit der dunklen Jahreszeit zu tun. Je nachdem, wo man in Finnland ist, hat man dann auch eben Polarnächte, in dem Zeitraum dann die Sonne gar nicht mehr aufgeht. Das sind natürlich alles auch Aspekte, die so ein bisschen dagegen sprechen. Man muss dazu sagen, ohne das den Mythos jetzt ganz entkräftigen zu wollen, also das glücklichste Land der Welt wird ja auf verschiedenen Ebenen auch dann gemessen. Es sind natürlich Fragebögen, die verteilt werden an die Bevölkerung, wobei ich noch nie einen Finnen getroffen habe, der den ausgefüllt hat. Aber irgendjemand wird den natürlich ausfüllen und viele Dinge sind natürlich dann auch einfach, werden in Anführungsstrichen abgehakt, die man offensichtlich einsehen kann. Also sei es eben, wie korrupt ist ein Staat, wie gut ist das Sozialsystem, wie gut ist das Bildungssystem, wie gut ist das Gesundheitssystem. Und wenn viele von den offensichtlichen Aspekten schon in einem Land vorherrschend sind und man überprüfen kann, dann ist man schon in dieser WHO-Statistik schon relativ weit oben. Also ich habe nur glückliche Finnen getroffen. Natürlich muss ich aber auch dazu sagen, ich bin natürlich Finnland-Fan und bin von Finnland begeistert und muss aber dazu sagen, ohne das jetzt ganz entkräftigen zu wollen, natürlich gibt es aber auch in Finnland gleiche Probleme wie in Deutschland. Also Spielsucht ist natürlich auch ein Problem, Alkoholkonsum ist ein Problem, Depressionen sind ein Problem. Finnland hat ja auch eine sehr hohe Selbstmordrate, also natürlich auch alles dann eben Negativaspekte, die irgendwie diesem Glück so ein bisschen entgegenstehen. Deswegen gibt es natürlich Probleme, die es in jedem anderen westlichen Land natürlich auch gibt. Trotzdem würde ich unterm Strich schon sagen, dass ich tatsächlich nur glückliche Menschen in Finnland getroffen habe und wahrscheinlich dann eben auch die Aspekte überwiegen, die dazu führen, dass man auch glücklich sein kann. Also man ist natürlich sehr frei in Finnland, hat vielleicht da ein größeres Freiheitsgefühl und die Finnen selber versuchen ja auch immer rauszufinden, warum sie jetzt vielleicht das glücklichste Land sind. Und viele versuchen auch innerhalb Finnlands das tatsächlich auch so ein bisschen mit der Natur auch dann sich zu erklären. Dass irgendeine Art von Glück ist, wenn man schon gute Luft zum Atmen hat, sauberes Wasser zum Trinken. Die Finnen gehen gerne in die Natur durchweg und sammeln gerne Beeren in der Sommerzeit oder Pilze. Und das würde ich sagen, das passiert viel häufiger und öfters als bei uns in Deutschland. Die Sauna ist natürlich auch ein großes Thema. Vielleicht ist das auch das Geheimnis zum Glück. Aber ich denke, das ist am Ende eine Mischung aus allem. Also einmal eine gesunde Demokratie, dass der Staat auch viel für seine Bürger tut und dass man sich erstmal da wohl und frei entfalten kann. Dann natürlich noch ein großer Aspekt, sage ich mal, der Natur und einer hohen Lebensqualität. Muss ich vielleicht auch sagen, vielleicht auch noch so ein kleiner... wie soll man das jetzt am besten formulieren? Die Finnen haben schon einen gewissen Humor, den es vielleicht überdurchschnittlich proportional nur in Finnland gibt, der vielleicht auch ein bisschen verschmitzt oder sarkastisch oder auch ein bisschen skurril ist. Vielleicht ist auch das am Ende alles in Kombination dann das Geheimrezept.
Ist ja jetzt auch so, dass dieses Wort, das deutsche Wort Glück, ja eigentlich wir darunter einen Zustand verstehen, der so ein bisschen ja auf so einem sehr, sehr hohen Emotionsniveau rangiert. Also dass das natürlich auch nicht lange halten kann. Unter Corona-Zeit war ja auch viel über Resilienz dann mal so die Rede, dass man das auch braucht zum Leben, um Krisen in den Griff zu bringen und glücklich sein. Ja, wie gesagt, das ist ja so ein bisschen etwas, was eine sehr temporäre Sache sein kann und nicht auf eine ganze Lebensspanne. Vielleicht dann mehr so was wie ein gelungenes Leben. Vielleicht trifft es dann das besser für Finnland auch als dieses Glücklichsein.
Ja, wo ich jetzt eben drüber gestolpert bin, ist natürlich Resilienz. Weil das hat mich direkt daran erinnert, dass es natürlich in Finnland auch ein Wort gibt, dass das versucht zu beschreiben, oder anders gesagt, es gibt das finnische Wort Sisu, das man eigentlich nicht übersetzen kann. Also es gilt als unübersetzbar. Und aber man kann eben versuchen, das irgendwie zu beschreiben. Und Resilienz ist vielleicht ein Versuch, das zu beschreiben und alles, was so ein bisschen in die Richtung geht. Also von hoher Widerstandsfähigkeit oder Durchhaltevermögen, Standhaftigkeit, sehr starke intrinsische Motivation und all solche Charaktereigenschaften, die das irgendwie noch verstärken, das würde der Finne womöglich unter Sisu abstempeln. Ja, und das würde ich auf jeden Fall unterstreichen, also dass die Finnen da vielleicht noch ein stärkeres Durchhaltevermögen haben, was die Finnen unter Sisu sehen, das sieht und spürt man im Land.
Im Intro habe ich ja die steile These hingelegt, dass vielleicht dieses Glücklichsein auch was mit Nachhaltigkeit zu tun haben könnte. Wir haben es ja schon ein bisschen angedeutet, dass in der Natur sein einfach auch sehr glücklich macht. Würdest du das so unterschreiben, dass das vielleicht ein kleiner Zusammenhang bestehen könnte?
Ja, also wir haben es ja, wie gesagt, schon ein bisschen angesprochen und das würde ich auf jeden Fall so unterschreiben. Wobei es natürlich immer leicht dahergesagt ist, einfach nur zu sagen, okay, ich gehe in die Natur und bin glücklich. Da zählt vielleicht trotzdem noch ein bisschen mehr dazu. Aber Glück sollte im besten Fall ja immer nachhaltig sein, weil es ja nicht nur von kurzer Dauer, sondern eben am besten langfristig und über Generationen hinweg auch im Land irgendwo da ist. Und nee, das merkt man. Also ich glaube, man muss tatsächlich einfach mal einmal in Finnland gewesen sein, um das dann auch einfach gesehen und erlebt zu haben. Das sind einfach Kleinigkeiten, mit denen die Finnen dann auch einfach glücklich und zufrieden sind, die vielleicht wir in Deutschland als einfaches Leben beschreiben würden, aber was für die Finnen eigentlich normal ist. Also auch wenn wir mit Reisegruppen in finnischen Nationalparks unterwegs sind, trifft man immer wieder Finnen, die auch einfach wandern gehen. Und damit will ich gar nicht sagen, dass wir das in Deutschland nicht auch machen. Aber die Finnen, die wirken zumindest dann ein bisschen einfacher und mit der Einfachheit auch dann vielleicht ein bisschen glücklicher. Also die machen sich einfach ein Feuer, braten ihre Makkara, die Grillwurst über dem Feuer und vielleicht gibt es noch einen Kaffee dazu. Und dann sind die einfach nur draußen und sind glücklich und brauchen nicht mehr. Also vielleicht sind die Finnen auch grundsätzlich mit weniger zufrieden. Aber das ist natürlich auch jetzt ein bisschen vielleicht über einen Kamm geschert. Da gibt es wahrscheinlich solche und solche.
Also Finnland nutzt seine Spitzenplatzierung als Glücksnation ja auch sehr fürs Tourismusmarketing. Und dann sind auch gerne mal so Angebote wie lerne glücklich zu sein wie ein Finne. Würdest du sagen, das kann man lernen?
Kann man lernen, glücklich zu sein?
Oder kann man was in den Alltag von der finnischen Lebensart für sich mitnehmen?
Ja, das geht schon. Jetzt ist natürlich nur die Frage, was ist jetzt so typisch finnisch, dass ich das auf jeden Fall mit nach Hause nehme? Ich gebe jetzt mal ein Beispiel, ob das relevant ist oder nicht, sei mal dahingestellt. Aber das Erste, was mir auffällt, wenn ich nach Finnland komme, irgendwie atme ich tief ein, habe erstmal eine gute Luft. Und das Erste, was mir auffällt, wenn ich von Finnland wieder nach Deutschland komme, ist, wie absolut stressig und überfüllt der Straßenverkehr ist. Der Finne hat natürlich viel weniger Autos auf den Straßen, das ist mir natürlich bewusst. Aber allein, man ist viel rücksichtsvoller. Und das fällt einem natürlich im Straßenverkehr sehr auf. Ja, dass man einfach rücksichtsvoller umgeht und vielleicht auch ein bisschen ruhiger und gelassener ist. Das wäre jetzt nur ein Aspekt, den ich nennen könnte. Kann man Glück in Finnland lernen? Was ich aus Finnland mitgenommen habe, fangen wir vielleicht mal so an. Was habe ich aus Finnland mitgenommen, was mir mehr Glück und Lebensfreude beschert hat. Auf jeden Fall eine etwas größere Ruhe und Gelassenheit, weil der Finne hat es geschafft, mit ein bisschen Ruhe und Geduld trotzdem sehr effizient und erfolgreich zu sein, ohne so ein bisschen diesen verbissenen Druck innerlich zu haben. Das habe ich persönlich aus Finnland mitgenommen. Ich habe mitgenommen, dass man trotz der dünnen Besiedlung und trotz der Abgeschiedenheit trotzdem sehr gesellig und lebensfroh in der Gemeinschaft sein kann. Ich habe auch für mich mitgenommen, dass natürlich wie wahrscheinlich überall auf der Welt gutes, einfaches Essen natürlich auch ein Stück weit Glück bedeuten kann. Und ich habe tatsächlich, auch wenn wir es schon ein paar Mal hatten, für mich nochmal stärker mitgenommen, ja, wie viel Kraft und Energie ich vielleicht auch aus der Natur oder dem Wald mitnehmen kann, wie die Finnen das dann auch machen. Viele Finnen gehen tatsächlich auch, wenn sie am Wochenende frei haben, obwohl die schon so naturnah leben, die gehen nochmal irgendwie in ihr Sommerhäuschen, was noch stärker im Wald ist, was vielleicht kein fließend Wasser hat. Also auch der Finne, erholt sich in der Natur und ist dort glücklich.
Ja, das ist ja schon fast ein Plädoyer für einen Urlaub in Finnland, das du da gehalten hast. Ja, bevor wir jetzt aber alle auf der Suche nach dem Glück nach Finnland reisen, hast du einen kleinen Tipp für mich oder gerade ja, zum Nachklingen des Gesprächs, wenn wir uns gleich verabschiedet haben, wie ich mir gleich ein kleines Stückchen finnische Lebensart gönnen könnte? Etwas zu essen, ein Musikstück, irgendetwas, womit ich mich in finnische Stimmung bringen könnte.
Ja, da kann ich gerne mehrere Sachen aufzählen, weil ich, oder vielleicht auch für alle Zuhörer, man weiß ja nicht, jeder hat ja andere Vorlieben und vielleicht kann sich dann jeder für sich selber was anderes herausziehen. Also wer vielleicht die Chance hat, eine Sauna zu besichtigen oder zu besuchen, ja, sei es irgendwo im Fitnessstudio oder im nächstgelegenen Schwimmbad. Also Sauna ist natürlich typisch finnisch. Das wäre natürlich das schnellste und einfachste, so einen sehr finnischen Moment zu haben. Kulinarisch gibt es auch verschiedene Möglichkeiten, sich Finnland jetzt direkt zu Hause nach Deutschland zu holen. Wer Lakritz-Fan ist, kann sich gerne vielleicht Salmiak-Lakritz organisieren, also den salzigen Lakritz. Also wer schon mal in Finnland im Supermarkt war, wird feststellen, dass es da ja einen ganzen Gang voller Lakritz in verschiedensten Variationen gibt. Also man könnte sich auch kulinarisch mit Lakritz ein Stück Finnland nach Deutschland holen. Wer natürlich auch gerne bereit ist, dann ein bisschen noch Zeit in der Küche zu verbringen, der kann sich karelische Piroggen ist so ein bisschen das Nationalgericht, was hauptsächlich zum Frühstück zu sich genommen wird. Das ist kalt gewordener Milchreis, der im Roggenteig nochmal im Backofen sehr heiß und sehr kurz dann gebacken wird. Das ist auf jeden Fall sehr typisch und könnte man sich zubereiten. Genau, ansonsten für die, die sowieso gerne draußen sind, den kann man natürlich dann auch mal nochmal nahelegen, vielleicht ein bisschen bewusster und achtsamer auf finnische Art und Weise durch die Wälder zu laufen und sich vielleicht einfach irgendwo mitten im Wald mal hinzusetzen und einen Kaffee zu trinken und die Ruhe und die Stille zu genießen. Also da gibt es einige Möglichkeiten, vielleicht auch auf die Schnelle sich finnisches Glück vielleicht oder zumindest das finnische Lebensgefühl dann nach Deutschland zu holen.
Ja, zum Schluss würde ich dich um deine Staffelfrage bitten. Was möchtest du denn von meinem nächsten Podcast-Gast hören?
Meine Frage wäre, was war dein letztes Abenteuer?
Kurz und knackig.
Kurz und knackig.
Ja, Jörn, wann bist du denn wieder in Finnland?
Ja, die Sommersaison ist vorbei und ich bin im Winter wieder dort. Das heißt, den kompletten Februar.
Ist Sommer oder Winter schöner?
Ja, die Frage aller Fragen. wenn man die Finnen selber fragt, sagen sie auch beides zu gleichen Anteilen. Im Winter freut man sich auf den Sommer und im Sommer freut man sich auf den Winter. Bei mir ist es genauso. Ich kann mich nicht entscheiden. Beides ist gleichermaßen schön.
Dann wünschen wir dir bei der nächsten Reise sehr viel Spaß, eine nette Reisegruppe, ganz viele schöne Erlebnisse. Vielen Dank, dass du unser Podcast-Gast warst. Vielen Dank.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Ja, seid ihr auf der Suche nach eurem persönlichen Urlaubsglück? Anregungen für nachhaltige Reisen durch ganz Europa findet ihr auf unserem Reiseportal www.wirsindanderswo.de oder im Anderswo-Magazin. Falls noch nicht geschehen, abonniert doch diesen Podcast und lernt weitere interessante Menschen und nachhaltige Reiseziele kennen. Was macht euch im Urlaub glücklich? Schreibt uns gerne. Unsere Kontaktdaten findet ihr wie immer in den Shownotes. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuhören und freue mich, wenn ihr bei der nächsten Folge wieder mit dabei seid. Eure Christina Kühne.